mit fahren, gut, aber. ja. Darf ich die Karte nochmal sehen? Ja, dazu würde ich doch gerne eine Fragestellung und Anmerkung machen, weil also da, die Karte von Mittelerde ist mir eigentlich vertrauter.
Oh.
Und,
das ist vielleicht mal ein Problem. Nein.
Und bei dieser Karte von Mittelerde ist es eigentlich so, dass die eben nicht alles zeigt. Mhm. Das ist auch nicht total, sondern die hört dann die auf und es gibt so eine riesen Fankultur im Netz, die Karten immer weiter malen. Also die irgendwie so die kleinste Andeutung noch irgendwo aufgreifen und dann versuchen, also die Gesamtkarte von Mittelerde dann zu zeichnen. So, insofern stimmt es auch, also irgendwie wollen die dann doch die Totalität, aber die Karte im Buch selbst ist eigentlich erstmal nur ein Ausschnitt. Und die Karte ja eigentlich auch. Also die geht ja hier diffus in diese Province auf Eurodil so über und eigentlich ist sie ja so auf Erweiterbarkeit angelegt und
noch nicht entdeckt sind.
Ja, genau, noch nicht, genau, das ist nämlich der Punkt, mhm. weil die City heißt ja auch nicht Capital City, sondern heißt Imperial City. Und eigentlich gibt es sozusagen in Imperien ja immer sozusagen eine Raumidee sozusagen von Expansion. Das Imperium expandiert so lange, bis wirklich der ganze Raum erschlossen ist und ich kenne das Spiel jetzt nicht, aber da könnte man ja eigentlich vermuten, dass es eigentlich schon also fast eine Einladung ist so zu weiterer Exploration. Also und das hat natürlich viel jetzt hier mit dieser Karte zu tun, aber doch in einer etwas anderen Richtung jetzt, als du es angedeutet hast. Also dass eher auf Erweiterbarkeit eigentlich angelegt wird. Alles, nicht alles zeigen, noch nicht alles gezeigt, sondern muss eigentlich alles entdecken. Das wäre natürlich schon jetzt so eine Einladung zur Raumnahme, wo man jetzt wieder überlegen könnte, ja, was lernt man da eigentlich? Und ja, ich meine, ich kenne jetzt das, wie gesagt, nicht, aber ich kenne die Herr-der-Ringe-Spiele, die ja auch ein bisschen so ähnlich sind. Und da würde ich doch sagen, dass man da was lernt mit Karten und auch im Spiel. Nämlich eigentlich ist das ein Spiel, wo man lernt, einerseits, dass ethnische Differenzen total wichtig sind. Also wenn man ethnische Differenzen nicht erkennt, hat man schon verloren. Also man muss sofort eigentlich wissen, das sind jetzt Leute von meiner Rasse oder andere. Also sozusagen also das ist ganz entscheidend. Und man lernt eigentlich auch, dass bestimmte Territorien, man könnte wieder sagen, geopolitische Unterschiede oder so, dass die also auch relevant sind. Also man muss wissen, wo man sich wie bewegt und wo man den Feind zu erwarten hat, sozusagen den anderen. Und ich meine, das wäre ja schon, wenn das stimmt, dann wäre das ja schon eine ganz schöne Lektion, die so die ganzen Gamer so lernen. Dass also sozusagen, dass man ethnische Unterscheidungen machen muss und dass man auch geopolitische Unterscheidungen machen muss, das wäre ja dann schon auch eine Einführung ja, in unser Konzept von Welt oder von Welt, in der wir uns jetzt also nicht als Spieler, sondern als Gesellschaft irgendwie bewegen. Okay.
Danke für den Hinweis. Imperial City, ja, also im Prinzip, das wäre dann quasi das Strategiespiel, also der Landname, also um die hier noch ausgesparten Areale dann auch auf der Karte sichtbar zu machen und einschreiben zu können. Das wäre dann quasi das Strategiespiel nach dem Rollenspiel, weil im Rollenspiel kann ich da halt nicht rüber. Also da ist die Welt, die ich behandeln kann, ist da begrenzt. Es gibt dann Erweiterungen von den Spielern. Das ist ja die entscheidende, würde ich erst mal sagen, eine Differenz zwischen Rollenspielen oder auch Shootern und Strategiespielen. Das nämlich in Rollenspielen und in Shootern, in Adventures, da ist von vornherein so etwas wie die ganze Welt gegeben, in der ich mich, in der ich Dinge tun kann. Während man in Strategiespielen halt Welt erstmal herstellen muss.
Ich direkt dazu? Ich fand es wirklich eine sehr, also gerade auch in der Einfachheit eine sehr passende, treffende Beschreibung, also mit diesem Begriffspaaren zu operieren und auch diese Umwertung gemacht hast. Also sozusagen, wirklich zwei verschiedene Ortsbegriffe einiger. Also man könnte zum Beispiel sagen, den einen Begriff, den du hier vorgestellt hast, ist sozusagen der Ortsbegriff von Heidegger.
Genau.
Heidegger, also Ort als Heimat. Und das andere wäre der desertosche Ortsbegriff, nämlich sozusagen das ist die stillgestellte Bewegung im Raum. Also Lieu-Stadt-Espace. Was auch immer schwer zusammengeht, die französische und die deutsche Linie, weil eben im deutschen Ort eine andere Konnotation hat als vielleicht im französischen. Und Espace sozusagen viel positiver als im deutschen eben besetzt ist. Und jetzt eine Möglichkeit sozusagen diese beiden Ebenen zusammenzubringen, sozusagen die gegeneinander auszuspielen und so. Und das hast du ja nicht gemacht, das fand ich ziemlich gut, wenn du sagst, quasi das ist quasi die deutsche Raumtheorie, das ist Heidegger, und das andere ist sozusagen der französische Raum. Oder die französische Raumtheorie. Oder man könnte es nochmal anders machen, man könnte sagen, das ist ein Ansatz, der in der Sozialgeografie sehr stark vertreten wird, zu sagen, dass bestimmte Raumauffassungen selber einen kulturellen oder sozialen Ursprung haben. Also dass beispielsweise natürlich der Heimat, die Ortsvorstellung im Sinne von Heimat natürlich selber aus einem ländlichen Milieu hervorgeht. Das heißt, der Raumbegriff des Bauern ist substantialistisch. Da kann man nicht sagen, der ist falsch, sondern der ist so. Und der Raumbegriff des Städters ist eben derjenige der Bewegung. Also der Ton ist sozusagen explizit einfach nur diesen städtischen Raumbegriff. Und ich, also jetzt nicht, wiederum nicht zu fragen, woher kommt es oder wie dekonstruieren wir jetzt die einzelnen Raumtheorien, die es da gibt, sondern ich finde es sehr fruchtbar zu sagen, dass dann eben das Verhältnis zwischen Ort und Raum in einem Adventure-Spiel ganz anders konfiguriert ist als zum Beispiel in einem Strategiespiel. Ich würde deswegen dann auch andere Raumtheorien nehmen oder so. Und dann könnte man ja fragen, im nächsten Schritt, welche Lebenswelten werden damit auch angedient oder dem Spieler nahegelegt oder wie wird der Spieler konstituiert oder welche Lebenswelt wird dem Spieler da eben dargeboten und damit auch welche Raumbegriffe, welche Raumvorstellungen und so weiter. Also das fand ich eben sehr instruktiv, dass du diese, sozusagen auch diese zwei Ortsbegriffe entfaltet hast.
Okay.
Ich habe Oblivion nicht gespielt, also Morrowind gespielt.
Das habe ich nicht gespielt.
Nee, wahrscheinlich, aber ich behaupte mal, es ist grundsätzlich dasselbe. Es sieht ein bisschen kitschiger aus als Morrowind, weil es detaillierter ist. Aber du sagst, die Welt ist von Anfang an gegeben. Das unterscheidet das Rollenspiel vom Strategiespiel, weil eine Karte da ist. Aber die Karte ist eher ja nur die Kontur dessen. Und ist es auch da so, dass eine Karte eingeblendet werden kann im Spiel, die ich gewissermaßen erst beschreibe, indem ich an den Punkten gewesen bin? Also die ganzen, die Karte erst erstelle. Also es ist dann eigentlich eher wie die Aussage, das Puzzle ist 20 mal 30 cm lang und hat 500 Teile. Das ist wie die Karte, die am Anfang gegeben wird. Und dann zeichne ich erst alles ein. Also ich beschreibe auch da, und das ist eine Spielerfahrung von Rollenspielen, auch eigentlich eine ständige Exploration zu betreiben. Eine koloniale. Also ich kolonialisiere den Raum. Und es ist insofern gar nicht imperial, weil es begrenzt ist. Also das Imperiale muss auf Unabschließbarkeit immer aus. Und wenn ich den Pazifik erreicht habe, muss ich ins Weltall gehen. Also immer weiter zu gehen. Insofern ist das kolonial. Also ich will das ausbeuten, was da ist. Also ich will das komplett besetzen. Insofern ist die Welt alles, also die Grenzen meiner, wie war das? Die Welt, Grenzen meiner Welt sind die Grenzen der Map des Spiels. Und die Welt ist nur alles, was der Fall ist in diesem Spiel, was ich dann alles nehmen kann. Also da würde ich glaube, da könnte man Strategiespiele, also in dem Punkt, und Rollenspiele nicht voneinander abtrennen. Natürlich in den einzelnen Handlungen, die dann gemacht werden, aber da ist doch ein gemeinsames Telos da. Also die Karte vollständig gezeichnet zu haben, vollständig besetzt zu haben, durch spezifische Handlungen, die dort stattgefunden haben.
Das wäre mir, ich denke, man kann da differenzieren. Denn ich habe, also was ich hier habe, und so ähnlich sieht das auch im Spiel aus, dann zu Anfang, das ist keineswegs leer. Also ich habe Imperial City in der Mitte, ich habe Flüsse, ich habe Gebirge. Mhm. Hier sind Orte eingezeichnet und die bekomme ich auch, wenn ich hier raus bin aus dem Gefängnis, weiß ich, ich muss dahin gehen. Und dazu verhilft mir diese Karte. Das heißt, es gibt ein Bild von der Welt. Was dann? Und das gibt mir die Karte. Sie sagt, okay, es gibt hier eine Totalität, die hat Grenzen und da, das ist der Raum, die Welt, in der du dich jetzt bewegen kannst. Was dann da der Fall ist, das stellt sich im Laufe des Spiels heraus und das kann ich erspielen. Und ich kann etwas zur Karte auch hinzufügen, kann da was eintragen, wenn ich in diesem Modus das Areal abgelaufen habe. Im Strategiespiel ist es aber so, dass ich quasi das Nichts habe. Ich habe am Anfang ein ganz kleines Areal, auf dem sehe ich irgendwas oder ich habe eine Stadt und von da aus generiere ich dann erstmal die Welt. Ich sage, okay, hier baue ich Stadt 2 hin und so weiter und so fort. Das heißt, ich denke, da ist einfach noch eine Differenz im Umgang mit dem Raum. Während ich beim Strategiespiel wirklich, da geht es darum, ja, Raum in einem zu machen. Und hier eher zu durchwandern. Also,
nur als ganz kurzer Einwurf, ich gebe dir zu großen Teilen recht, aber durch die Existenz dieser Minimaps, von denen wir es ja schon mal haben, die im Grunde genommen auch die Kultur der Welt
vorgeben. Ist da.
Ja, die sagen halt, klar, du siehst da überhaupt nichts, das ist nur ein roter Punkt, aber sie definieren, da ist die Grenze. Genau.
Also das ist der Raum, den du jetzt sozusagen erstmal explodieren musst, aber die Grenze ist da.
Das sollte.
Also ich sehe mich auch schon in Beziehung zu den Grenzen. Also insofern ist da wirklich eine Kontur schon gegeben. Es fehlen dann die anderen Städte, die da eingezeichnet sind, aber vom Prinzip her
ist es. Die Grenzen, ich nehme an die Minimap, das ist ein Rechteck.
Ja, wie das.
Darf ich einmal ganz kurz eine Zwischenfrage stellen? Woher kommen denn eigentlich die Karten? Kriegt man das in den Spielen eigentlich gesagt, weil das sind ja doch Herrschaftsinstrumente erster Ordnung. Also wir haben ja zusammen in Köln den Vortrag von Bernhard Siegert gehört, der nochmal was gesagt hat zu den spanischen Karten, also die als Staatsschatz gehütet worden sind, die genau immer kopiert werden mussten. Das war also ein unglaublich wichtig. Deshalb wäre es ja schon interessant zu sehen, also woher kriegen wir eigentlich die Karte in diesem Spiel? Gibt es da irgendwas zu?
Woher kriegen wir
tatsächlich ist da die Frage, also woher dieses konkrete Ding kommt, ist nicht. Aber andererseits sehe ich den Impuls, selber Kartograf zu sein. Also ich schaffe selber Karten. Und bei frühen Spielen war das dann ein Expertenwissen, die eigene Karte gezeichnet zu haben von dem Spiel. Und das dann wieder anderen zur Verfügung zu stellen in Zeitschriften. Also das hat ausgezeichnet gegenüber anderen. Also Kartografiefähigkeiten. Das wird jetzt in gewissermaßen abgenommen, indem das schon eingezeichnet ist in das Spiel. Aber die Frage ist interessant, wer gibt mir das? Aber da frage ich dann auch immer, wer platziert die ganzen Health Packs überall im Spiel? Das ist ganz
interessant.
Ja.
Ich würde
eigentlich der Kollege nehmen.
Das wurde eigentlich gerade schon weitestgehend durchdiskutiert. Ich würde schon sagen, dieses. Nee, das wurde schon mal diskutiert.
Okay, ich kann nicht mehr zu.
Ja, kleiner Kommentar, vielleicht könnte man sozusagen die Differenz zwischen diesem Spiel, das du vorgestellt hast, und dem Strategiespiel auch dahingehend kennzeichnen, als unterschiedliche Zugänge zu einer medialen Ästhetik. Nicht dahingehend, dass wir hier Effekte haben, die sehr stark auf Immersion abziehen, nämlich mit Hilfe des Kamerablicks. Es ist nicht die subjektive Kamera, sondern es ist hier immer noch der Beobachter, der hinter dem Avatar befindlich ist. Währenddessen Strategiespiele viel stärker die Außenperspektive betonen. Das ist hier Immersion, auch bei Ego-Shootern Immersion. Währenddessen bei Strategiespielen ich mit einem Set von Kartenarrangements zu tun habe, die ich auf beliebige Weise auch arrangieren kann und damit auch ein Menü herstelle. Deswegen heißen die Strategiespiele auch Dot Games, nämlich auch, weil sie ein ganz anderes Blickregime haben auf den sozialen Körper, als wir es hier haben. Die Frage ist für mich jetzt auch, jetzt komme ich vom Kommentar zur Frage eben, was du mit der Orthaftigkeit in diesem Spiel bezeichnest, ist es nicht so, dass diese Orte auch sich dahingehend reproduzieren, weil sie auch berechnet werden? Ich habe mir die Frage gestellt, was heißt es, wenn der Avatar läuft, wenn durch hohes Gras läuft, ist es immer das gleiche Geräusch, das dann reingesampelt wird. Das muss wohl so sein. Ne? Wenn er auf Kies läuft, ist es immer sozusagen Kies, dann habe ich sozusagen ein ganz bestimmtes Geräusch-Sample. Das heißt, es ist nicht dieser individuelle Ort, von dem du gesprochen hast, sondern eben, ja, bei den Strategiespielen ist es so, dass das nochmal radikalisiert wird, wenn ich etwas mache, etwas baue, dass ich immer ein Item habe, wie grün, wie um eine Stadt irgendwie vor der Pollution irgendwie zu retten, dann ist sozusagen immer das grüne Item. Und es ist vollkommen undifferenziertes Merkmal, also vollkommen austauschbar. Also ich weiß nicht, ob man da überhaupt noch von Ort sprechen kann. Und das wäre die Frage jetzt, ob das nicht hier auch zutrifft. Nämlich immer das immer wiederkehren, also wie werden Geräusche und Bildelemente gerechnet. Ne? Und das würde dann sozusagen diese einmalig, also dieses Individuelle zwischen Spieler und dem Interface dann etwas in Frage stellen.
Natürlich gibt es sich wiederholende auditive oder visuelle Ausgaben oder Zeichen. Nichtsdestotrotz wird natürlich zwischen Kies und Gras dann differenziert. Wenn ich eine bestimmte Aufgabe habe, wie drei schreiende Kinder aus dem Fluss zu retten, dann ist das eine einmalige Sache an einem bestimmten Ort im Spiel, sodass ich da quasi die Situation in diesen Ort dann als Spieler, als Spielerin prägen kann. Also da könnte man dann von Ort sprechen, der eine ganz spezifische durch meine Interaktion mit den NPCs oder mit anderen Avataren hergestellt wird auch. Und sowas gibt es im Strategiespiel nicht. Ich meine, du hast von Zoo Tycoon erzählt, wo du dann aber quasi auch als Tourist durch dein Zoo wandern kannst und dir angucken kannst, wie das da so aussieht. Das wäre also dann quasi auch ein Ort in diesem touristischen Sinne. Denn da kannst du, oder kannst du da auch handeln?
Nee, dann. Du kannst Fotos machen. Du
kannst Fotos machen, okay, ja. Dann bleiben wir im touristischen Diskurs.
Bin nicht dran, ich setze mich. Okay. Ich wollte nicht genau da jetzt weitermachen, aber erstmal ist der Schall.
Nee, dann nehme ich das Wort.
Nee, dann bleiben schon fair. Dann wäre jetzt Philipp dran.
Ich finde auch dieses Touristische sehr interessant. Das finde ich irgendwie eine Perspektive, dass man also auch eben diese Karte, wo diese Orte aufgeführt wurden, so ein kleinen Icon, die ja überhaupt nicht unterscheidbar sind. Weil man weiß ja auch nicht, was dort passiert. Die sind ja quasi völlig gleichwertig alle. Das ist ja, man kriegt ja keine Informationen. Man kann gar keine Strategie entwickeln aufgrund dieser ja, klar, natürlich. Also, vielleicht gibt es noch alte Konnotationen, die man da irgendwie mit reinnimmt. Aber letztlich sind es quasi alles nur so touristische Orte, die man halt sammelt, wenn man so möchte, um dann halt zum Ergebnis zu kommen. Eigentlich erlebt man quasi diese touristische Erfahrung an dem Ort und gewinnt dadurch das Spiel. Also das nur als Anregung finde ich interessant. Ist gar keine Frage.
Oder? Ja, beziehungsweise, ja, aber das sind die sind nicht an Gewinnbedingungen geknüpft.
Aha, okay.
Also wie man quasi beim beim Rom-Besuch auch nicht, den kann man auch nicht gewinnen. Ich kann da irgendwo gewesen sein, aber okay.
Also es waren keine relevanten Orte.
Naja, es gibt durchaus Orte, da man muss da nicht hin, man kann da aber hin.
Das wäre dann so wie gestern Simulation und nicht Spiel. Also man kann das so genießen als Simulation, aber man spielt ja nicht dann, wenn man da einfach so hingeht.
Wenn man Spiel als definiert durch spezifische Gewinnbedingungen versteht, dann ist es kein Spiel.
Ganz kurz vielleicht die anschließende Frage. Ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht mehr so in Erinnerung, aber bekommt man nicht für komplette Kartenaufdeckung auch irgendwie, also für Arealaufdeckung Erfahrungspunkte oder so? Gibt es das da nicht auch?
Bin ich noch nicht hingegangen? Nee, ja, also ich habe eine Frage gekriegt.
Also bei vielen Spielen ist es so, dass Einlose irgendwo hingehen, nur um zu gucken, ja auch noch irgendwo entweder einen Erfolg gibt oder Erfahrungspunkte oder irgendwas anderes. Mein Gedanke war aber auch gerade noch, weil Sie vorhin gesagt haben, beim Strategiespiel wird die Welt erschaffen. Also ich erschaffe mir meine Welt. Habe ich das richtig verstanden?
Habe ich so gesagt, ja.
Weil eigentlich ist, also die Welt ist ja vorher schon da. Und ich musste vorher nur an sowas zum Beispiel Warcraft 3 oder auch, ich glaube bei Age of Mythology hat das oder Age of Empire, diesen Fog of War kann ich immer ausstellen eigentlich bei den meisten Spielen. Also kann ich auch von vornherein die Karte sehen. Und ich kann auch teilweise anhand von bestimmten Begebenheiten der Karte schon sagen, wo fängt mein Gegner an. Das ist beim Computer meistens relativ ähnlich. Es ist ein Zufallsgenerator, an welchem Platz er anfängt. Ja. Aber eigentlich sind die Gebäude oder so, die oder irgendwelche Türme, die frei rumstehen, sind ja alle schon vorhanden. Von daher würde ich bei diesen Karten gar nicht so diesen großen Unterschied machen. Also eigentlich, nach meinem Spielempfinden, ist die Art der Karte überall gleich. Ich kann bewusst irgendwas aus- oder anstellen oder ich kann durch Add-ons mir eine Karte anzeigen lassen, die ich noch gar nicht kenne. Aber ich kann auf beide Möglichkeiten zugreifen, egal schlussendlich, welche Art von Spiel ich spiele. Also ob ich jetzt Neverwinter Nights spiele oder Age of Empire, macht rein kartentechnisch eigentlich, finde ich persönlich, keinen Unterschied.
Okay, also gegebenenfalls habe ich einfach zu viel Civilization gespielt und habe bei Age of Empires und bei den Siedlern mich nicht um oder zu wenig um Möglichkeiten der Kartenanzeige gekümmert. Aber ganz unabhängig davon sind es ja... kommen dann, denke ich, tatsächlich unterschiedliche Spielerfahrungen oder Spiele zustande. Je nachdem, ob ich quasi nichts habe und alles, deswegen heißt die Idee, glaube ich, God Games, alles erst erschaffen muss. Oder ob ich schon vorher eine Karte habe, mit der ich dann, auf der ich mich zurechtfinde. Das sind einfach ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Insofern kann man gegebenenfalls gar nicht von Age of Empires sprechen, sondern von Age of Empires mit gegebener Karte und ohne gegebene Karte.
Das ja also bei irgendwelchen Add-ons oder beim Schummeln würde ich auch sagen, das musste man völlig rauslassen. Aber solange das Spiel selbst mir die Funktion gibt, da finde ich es dann schon wieder schwierig, weil dann müsste ich ja, wenn ich ein Spiel kaufe, müsste ja stehen mit aufgedeckter Karte Strategie spielen, ohne aufgedeckte Karte und was anderes oder so. Also da komme ich einfach nicht ganz hinterher mit dieser Kategorisierung, weil ich war auch nach dem Seminar, was hier quasi noch in dem Zusammenhang steht, habe ich dann auch überlegt, weil es werden so viele Spiele genannt. Also wir gehen ja hier von Ego-Shooter, Adventure, dann kommen wahrscheinlich auch irgendwann im Gespräch nochmal ganz alte Spiele, zum Beispiel Riven oder Myst, die nun ganz anders schon vom Aussehen her sind, dass ich überhaupt manchmal nicht mit klarkomme, was ist jetzt Strategie, was nicht. Es gibt so Sachen Civilization oder Age of Empire, wo wir wahrscheinlich uns alle relativ schnell einig wären und Mediamarkt da auch mitmachen würde oder Saturn, dass das unter Strategie gehört oder unter Adventure. Aber wenn ich so mal ein bisschen drüber nachdenke, dann sind das alles irgendwie so hybride Formen teilweise und das vermengt sich auch immer mehr, finde ich. Also ich fand, bei früheren Spielen war es noch relativ eindeutig. Heute kann ich teilweise, auch wenn ich ganze Gruppen oder ganze Heere steuere, auf eine Person runtergehen und bin da dann wieder entweder in der Ego oder Third Person oder das kann ich überhaupt nicht mehr auseinanderhalten. Und deswegen war für mich eben diese Sache mit der Karte, ich finde auch da ist es, ich habe eigentlich fast überall eine Minimap, ich habe überall eine Karte, die ich mir, ob ich sie selbst auswählen kann oder nicht, anzeigen lassen kann. Also ich finde das extrem schwierig, da jetzt erstmal einen Blick drauf zu kriegen, über was für eine Art von Spiel, weil je nachdem, über was für eine Art von Spiel ich rede, muss ich dann natürlich auch die Fragen, finde ich, ganz differenziert an dies eine Spiel stellen. Man kann das nicht so auf von Counter-Strike zu WoW zu Warcraft zu Age of Mythology hin und her springen. Das war jetzt so ein Einwurf.
Ja, also ich meine, das mit der Vermischung stimmt. Aber wenn wir über Topografien des Strategischen sprechen, dann ist ja die Frage, ob es denn von Anfang an eine Karte gibt oder eben nicht, durchaus relevant, würde ich sagen.
Ja, aber also ich habe alleine schon...
Ob dadurch dann das Genre Strategiespiel irgendwie definiert wird, das ist ja nochmal eine zweite Frage.
Also ich habe eigentlich nur an dem Punkt überlegt, wenn wir Counter-Strike spielen, dann ist einfach die Sache, wir haben irgendeine bestimmte Karte und wir wollen ein bestimmtes Ziel erreichen. Da komme ich nur hin über eine bestimmte Strategie. Und allein da habe ich schon das Problem, dann ist ja auch Tetris kann ich nur mit einer gewissen Strategie erreichen. Also da ist für mich schon so die Sache, wo sage ich jetzt definitiv, das ist ein vom Genre her ein Strategiespiel, das ist ein Ego-Shooter. Weil Ego-Shooter ist für mich eigentlich rein... Strategie ist etwas, was ich anwende, eine bestimmte Strategie verfolgen. Ein Ego-Shooter ist für mich erstmal nur eine Aussage darüber, aus welcher Sichtweise ich das Spiel betrachte. Und gar nicht so sehr irgendwie, das, wie ich jetzt an mein Ziel komme.
Ja, aber das ist natürlich die Problematik bei Genrebezeichnungen, die entstanden sind, damit sich Menschen, damit man ungefähr weiß, worüber denn gesprochen wird. Das heißt, wir werden dann mit dem Strategiespiel werden wir erstmal nicht unbedingt die First-Person-Perspektive assoziieren, auch wenn es Verpflichtungen gibt. Und mit dem Ego-Shooter werden wir erstmal keine rosa, hellgrünen und hellblauen Plastiklandschaft assoziieren, auch wenn es da Vermischungen gibt. Und natürlich, ich meine, ich habe auf einer Seite Ego-Shooter geht von der Perspektive aus, Jump and Run geht von der Handlung, die da gemacht wird, aus. Also das Genrebegriffe sind keine Kategorisierung. Also das ist beim Film ja auch
ist nicht anders. Richtig. Das war nur so meine Überlegung, wenn man jetzt Strategie spielt. Ich bin allein schon darüber gestolpert, weil ich mir zu Hause überlegt habe, um was mag das denn überhaupt für Spiele gehen? Und dann meinte in dem Fall nur mein Mitbewohner, der neben mir stand, weil ich denke mal sowas halt wie Age of Empire. Ich habe auch gesagt, naja, aber kaum, das kann ich auch mit Strategie spielen. Ich muss ja nicht nur wie bei Quake irgendwann Cracks sammeln.
Ja, klar, ich meine, wir hatten es schon mal andiskutiert. Es ist das große Problem. Wir haben einen Genrebegriff aufgerufen mit einem Forschungsprojekttitel, von dem wir selber mit, glaube ich, großer Leidenschaft behaupten können, dass es diese Genre gar nicht gibt. Ja, gut. Wir sind noch ein bisschen trendunscharf, aber vielleicht so 2 Jahre, vielleicht haben wir dann eine gute Idee, wie wir trendscharfer
gehen. Aber ist denn der Idealtyp Strategiespiel mit Karte unbedingt verbunden? Das wäre jetzt vielleicht eine Frage.
Im Moment würde ich ad hoc sagen, ja, na klar. Jetzt bin ich auf der Liste. So. Also ich glaube, dass einerseits, ja, ich glaube, dass die Karte relativ wichtig ist, weil es in irgendeiner Form ein konstituierendes Moment für solche Geschichten ist. Die Idee der Raumbasiertheit und so weiter. Ich wollte jetzt sozusagen eigentlich nochmal einen Schritt zurück in der Diskussion zu einem Problem, mit dem ich da auch schon eine ganze Weile rumoperiere, wie ich denn tatsächlich mit diesen Kartenblicken oder den Räumen und Landschaften und Territorien oder sowas umgehen soll. Und ich glaube, es ist eine ganz, ganz entscheidende Differenzierung, dass man sozusagen aus der Geografiegeschichte oder der Kartografiegeschichte eigentlich 2 Tendenzen in Anschlag bringen kann. Nämlich eine Tendenz, die eben sagt, es gibt zwei grundverschiedene Verfahren, den Raum zu schreiben, indem man ihm sagt, es gibt diesen Aufblick, sozusagen den God-Mode, also der den Raum verflacht und der mathematisch und rational ist. Und es gibt den Einblick, und der Einblick, der sozusagen in die Landschaft geht, der die Verdeckung hat, die Dreidimensionalität, ist grundsätzlich eine andere Beschreibungsgrundlage als der Aufblick. Das ist die eine Tradition. Die andere Tradition sagt, es gibt eigentlich nur Blick in Landschaft, der sozusagen so einen Viertelkreis variieren kann von rein subjektiver Blick in Aufschreiben. Und was ich mich frage ist, wenn ich mir so ein Spiel, eben jetzt unsere Strategiespiele, angucke, die eben mit zwei Karten eigentlich operieren. Der Karte, die auf dem Hauptmonitor ist, und dieser Minimap. Und die Minimap immer ein Aufblick ist. Und irgendwie der Hauptmonitor ein Ausschnitt von diesem Aufblick ist, aber im Moment des Scrollens oder Mausbewegens sich plötzlich doch eher in sowas wie eine Landschaftsperspektive verändert. Bisschen, dass ich wirklich einen einzelnen Akteur sozusagen rauszoome oder in seltensten Fällen sogar in die Subjektive dieses Akteurs schlüpfe. In welcher Tradition befinde ich mich eigentlich? Befinde ich mich in dieser strikten Trennung, also einer Denkweise zu sagen, es gibt zwei Perspektiven auf den Raum und die sind nicht kompatibel? Oder folge ich sozusagen der visuellen, dem visuellen Vorschlag solcher Spiele, dass das sozusagen so ein Gleiten ist, ne, vom Aufblick in den Einblick? Und da bin ich mir nicht ganz, also habe ich eigentlich auch noch keine so rechte Idee, wie man, oder ob es überhaupt sinnvoll ist, über diese Trennung nachzudenken. Das, da war ich jetzt eben sozusagen, da bin ich bei dir jetzt gerade hängen geblieben, wie du dich jetzt eigentlich entscheiden würdest.
Ich würde erst mal fragen, also es gibt tatsächlich Spiele, die vom Aufblick oder quasi von so etwas, was man, würde ich jetzt mal, objektiver Perspektive in eine irgendwie geartete subjektive, semi-subjektive Perspektive gehen. Das heißt, die gekoppelt ist an eine Figur, die in der Welt handelt, oder gehen sie einfach nur nah ran, bleiben aber außen. Also das wäre jetzt erstmal noch eine Nachfrage, weil dann hättest du kein Problem.
Nee, dann wahrscheinlich nicht, genau.
Und ich habe, also das Ranzoomen kenne ich, also, aber dass wirklich gewechselt wird zwischen Außenperspektive und Innenperspektive. Das heißt, ich bin plötzlich in die, oder der Blick wird in der Welt verortet. Das wäre, denke ich, dann der entscheidende Bruch. Oder deswegen einfach die Nachfrage. Gibt es das tatsächlich?
Die aktuelle SimCity, kann ich das?
Ja, das kann ich. Gibt's.
Okay.
Ja. Und eben der Sutai-Pool, der jetzt ein bisschen ausgeständig ist.
Aber Ghost Recon auch. Ghost Recon. Geht es ganz schnell dazu, oder?
Bitte?
Ganz schnell dazu, oder darf ich, oder hast du wieder zu streng?
Nee.
Du hattest ja vorhin schon mal gesagt, ja, warum virtuell? Man könnte auch von Imagination reden. Und also das bringt mich jetzt auf so eine historische Idee. Also jetzt im 18. Jahrhundert, wo sozusagen Preußen Karten lesen lernen, das sozusagen auch in den Schulen gelehrt, da wird das als Imagination eigentlich verstanden, aber eigentlich mit der Idee fast, dass man, also fast so eine Art von Immersion soll da stattfinden. Die sollen sich so sehr, also in die Karte, also mit der Karte in die Landschaft reinfantasieren, dass man sozusagen mit geschlossenen Augen das visualisieren kann, um dann gegebenenfalls Truppen und so weiter und so weiter. Das ist aber eigentlich, hat das so einen starken immersiven Drive. Und wenn du jetzt fragst, wie kommt man eigentlich von dieser einen Perspektive in die andere, also von der Aufsicht zu dieser Ego-Sicht, also das ist, glaube ich, ein ganz altes Problem. Was immer schon Angebote gab, also da könnte man auch mal historisch schauen. Also vielleicht sogar hier bei Hellwig, den werde ich mir auf jeden Fall besorgen.
Ich würde das ja eher als Handicap bezeichnen. Also tatsächlich wie im Sport ein Handicap einzuführen. Weil vom Grundansatz her sind beide Modi und alle Stufen dazwischen nur eine Beschränkung meiner Gesamtwahrnehmung. Also ich muss es trotzdem alles immer gesamt wahrnehmen. Und im Ego-Modus ist es eben sehr beschränkt, aber ich gehe trotzdem nach der Gesamtschau. Und das ist dann der Reiz zum Beispiel vom Ego-Shooter, dass ich so so beschränkte Mittel habe, um die Gesamtschau zu erzeugen. Und wenn ich die Draufsicht habe, habe ich eben schon die Gesamtschau. Muss dann aber mit dem Wissen umgehen, also mit dieser erdrückenden Wissen um Komplexität, was mir da geschlossen entgegenschwammt. Aber ich sehe einen Unterschied zwischen den Handlungsmöglichkeiten, wie die verteilt sind in dem Raum. Also ob ich avatargebunden eine einzige Stelle habe, oder Ort oder was auch immer, diesen Begriff, den können wir nochmal ordnen, aber irgendwo da eine Handlungsmöglichkeit habe, natürlich mit dem Arsenal an Handlungsmöglichkeiten, aber also eine Stelle, an der ich mein Arsenal an Handlungsmöglichkeiten einsetzen kann, oder beim Strategiespiel prinzipiell an vielen Stellen schauen kann, dass ich da bestimmte Handlungen einsetze und koordiniere. Also das ist für mich der größte Unterschied zwischen den beiden Spielen. Also das zu berücksichtigen und das zu machen. Weil wirklich für eine Genre-Diskussion, die ist höchst problematisch. Denn es wird ja jetzt alles als Action-Adventure mit Rollenspielanteilen. Interessant daran ist trotzdem, dass man noch so ein Bewusstsein hat von verschiedenen Modi der Handlung. Also das baut man immer noch ein in diese Hybridform. Selbst wenn man von Hybridform spricht, sagt man ja immer noch, es gäbe da verschiedene Modi. Aber andere Genres sind ja längst verschwunden, wo man denkt, warum eigentlich? Das hat ja nur mit Darstellungsmöglichkeiten zu tun. Aber vielleicht gibt es dann so was Strategisches, wird dann dargestellt in so einer Operationslogik, die man besitzt, in einer Verteiltheit, also so einer Koordinationsmöglichkeit, das zu machen. Aber auf einer anderen Ebene, wenn Genres jetzt so problematisch sind, kommt man dann in allerletzter Konsequenz vielleicht zum Schluss, Strategiespiele sind Spiele, die das als das Wissen um Strategie ausstellen, gewissermaßen so als Inhalt verkaufen. Und da dann gewisse historische Betrachtungen reinpacken, also dass das dann als Objekt verhandelt wird, eine Strategie. Aber jedes Spiel hat eine Strategie. Also oder die allermeisten Spiele sind strategisch zu behandeln in diesem Sinne. Also ich glaube, da kommt man
nicht hin. Dazu äußern. Das ist eine interessante Beobachtung des, also im Hinblick auf die Vermischung. Also ich habe ja vor vielen Jahren versucht, beziehungsweise ich habe differenziert zwischen Point of View und Point of Action, der natürlich im Spiel auch gegeben wird. Und da gibt es in Bezug auf den Point of Action, weil zwischen Strategiespiel oder diesen avatargebundenen Spielen natürlich, also das eins ist zentriert, das andere ist dezentral. Und da gibt es tatsächlich, oder korrigiert mich, bisher noch keine Vermischung, während es auf der Ebene des Point of Views durchaus dazu kommt.
Ja. Ich wollte auch noch was anmerken zu dieser so einer guten Beobachtung, dass es natürlich kompliziert ist mit den Genres und dass man sich einzelne Spiele ganz genau angucken muss oder eben bestimmte Genreformationen. Wir haben das mit dem Genre der Echtzeitstrategie-Spiele gemacht, anhand so Prototypen wie Dune oder Warcraft 3. Und da kann man dann schon feststellen, dass es da deutliche Regelmäßigkeiten gibt. Also es ist nicht völlig beliebig, dass man jedes Spiel auf jede Art und Weise spielen kann, sondern in diesen Spielen existieren schon bestimmte Strukturen, die sich so als Handlungsvorgaben durchsetzen auch, weil sie eine bestimmte optimale Spielweise nahelegen. Und wenn ich das Spiel so spiele, bin ich erfolgreicher, als wenn ich es anders spiele. Und das ist bei diesen Echtzeitstrategiespielen, das zumindest meine Beobachtung, der Wechsel von sowas wie Mikromanagement und Makromanagement, so wird das auch in der Selbstbeschreibung dieser Spiele genannt. Und das ist interessanterweise so, dass ein erfolgreiches Spiel die Beachtung sowohl von Mikromanagement als auch von Makromanagement verlangt. Und das impliziert einen permanenten Wechsel dieser Nahperspektive und dieser Kartenperspektive. Das heißt, der Einsatz des strategischen Handelns dort ist die Fähigkeit des Spielers, zu differenzieren zwischen diesen beiden Perspektiven und sie aber in der Spielstrategie zu verbinden. Also auf der Karte nah zu handeln und dem einzelnen Ork zu sagen, geh dorthin, beute jetzt Gold an dieser Stelle aus und gleichzeitig mit dem Kartenblick zurückzuwechseln und das mit einer Strategie zu verbinden. Sodass es kein Entweder-Oder ist, zumindest nicht bei diesem Subgenre der Echtzeitstrategiespiele, sondern das strategische Training oder sozusagen der strategische Lerneffekt darin besteht, zwischen diesen Perspektiven permanent zu wechseln.
Steht keiner mehr auf der Liste?
Nee, steht keiner mehr auf der Liste. Es zieht niemand mehr. Wir sind eine Viertelstunde vor Lammspieß. Insofern ist doch alles perfekt.
Möchtest du noch? Ob ich noch dazu was sagen möchte. Ich habe, und das hat auch in deinem Text, also hatte ich so ein Problem zwischen dieser Minikarte und der anderen Karte, der größeren Karte, die etwas genauer auch Landschaftsformationen und Ähnliches mit einbezieht, da wirklich Differenzen außer im Ausschnitt herzustellen. Also für die Minikarte, da ist alles zu sehen und das andere ist ein bisschen näher dran. Sind es denn nicht quasi zwei, ist es nicht die gleiche Karte, nur einmal bist du auf 10.000 Meter Höhe und einmal bist du auf 2.000 Meter Höhe und siehst also mehr. Und da du dann den Ork in der großen Karte auch siehst, gibst du ihm da Befehle. Aber nichtsdestotrotz ist es sowohl eine Außensicht auch als auch der Handlungsposition ist ebenfalls außen vom Spiel. Also ich verstehe immer noch nicht so, ich denke, man kann einfach an dieser Differenz zwischen Minikarte und andere Karte noch weiterarbeiten. Ich erkenne die noch nicht so richtig.
Also ich glaube auch, der Unterschied ist jetzt kein großer zwischen den beiden, aber der eine ist halt schon, dass bestimmte Handlungsmomente einfach nur möglich sind in der Kleinen, einfach weil man kann zwar Einheiten auf der großen Karte auswählen, irgendwo auf die beiden Karte hinschicken, wenn man rechts geht, weil man es schon die Spiel geht und weiteres. Aber konkret jetzt irgendwie zu sagen, dass ihr an dieser konkreten Stelle irgendwie Erz abbauen soll, also nicht, das geht halt nur auf dem Großen, das geht nicht auf der Kleinen Karte. Auch wenn die Sichtweise eigentlich identisch ist, würde ich sagen, gibt es aber schon einfach gewisse Handlungsführer, die öffnen sich erst auf dem großen Bildschirm. Ich glaube, das ist so, würde ich sagen, der einzige Unterschied, den man hier machen kann.
Ja. Also ich glaube auch, was du eben sagst, diese Unterscheidung Point of View, Point of Action, die wird separiert. Man hat anderen Point of View und anderen Point of Action auf der großen Karte und auf der Minikarte. Auf der Minikarte kann man auch handeln. Man kann zum Beispiel den Blick von einem Ort zum anderen setzen oder man kann eben Armeen von einem Ort zum anderen schicken. Aber bestimmte Handlungen kann man in dieser Ansicht wiederum nicht machen.
Wenn strategische Handlungsräume sind doch nicht auf Handlungsräume sind ja nicht auf Karten beschränkt, sondern beziehen auch andere Business-Repräsentation mit ein, wie zum Beispiel Tabellen und Diagramme, wo ja auch sozusagen so ein Raum übersetzt wird in etwa statistische Räume, Zeiträume, nicht? Also, wo ich ganz andere statistischen Handlungsräume, also statistische Räume über mehrere Jahrzehnte hinweg, wie sich etwas entwickelt, zum Beispiel das Glück oder die Zufriedenheit der Bevölkerung und lädt mich dazu ein, das und das zu tun, um es zu steigern oder herabzusehen.
Ich habe am Anfang diese Frage gestellt. Eine Frage noch. Wie kommt es, dass wir uns fragen, wo wir sind, wenn wir spielen? Hast du darauf irgendeine Antwort gefunden?
Wie kommt es? Okay.
Also das klang ja so, als könnte man die Frage auch irgendwie verabschieden oder woanders hindelegieren oder so.
Ja, man könnte sie halt an die Medien zurück. Also ich würde sagen, Medien arbeiten daran, dass wir uns diese Frage stellen. Also indem sie bestimmte visuelle, narrative, verschiedene Involvierungsstrategien entwickeln, sodass eben die Sicherheit, ich bin hier, nur da, wo mein Körper ist, aufgelöst wird und dass es dann zu diesen Fragestellungen kommt. Also das machen Medien. Und wie sie das machen, wird untersucht.
Es gibt keine Karte, die Globusform hat, oder?
Ein Globus?
Nee, ich meine die Form, weil die Unterscheidung zwischen Welt und Globus ist ja eine Art und Weise, dieses Wort Welt zu bestimmen, mit dem du angefangen hast und Globus für Globalität und Unabschließbarkeit und was eben Empire wäre statt Kolonialismus, das kommt dann nicht vor. Also das heißt, die richtige Verunsicherung findet nicht statt, weil die Karte doch immer einen Rahmen hat, oder?
Defender hatte einen Globus. Oder er hatte einen Torus. Also weil die Enden miteinander gekoppelt waren. Also man flog immer unendlich im Kreis, begegnete aber interessanterweise immer mit demselben. Weil das ja so war. Und Asteroids war dann ein. Das war ein Torus, genau. Torus ist so ein Donut. Also wo alle Ebenen miteinander gekoppelt waren. Da gab es allerdings keine Karte, die das dargestellt hat. Aber das war der Raum, den man eigentlich sich vorstellen musste, um das zu spielen. Und der war unendlich. In seiner
Second Life ist auch.
Second Life ist auch so. Resonant. Ja, genau. Also da gibt es das schon. Wenn
ist
da,
ein
da wurde nämlich auf das...
Second Life ist offen. Ja. Ist nicht beschränkt. Nicht gewarnt.
Das geht aber in letzter Konsequenz nur mit einer Draufsicht. Weil wenn man in einer Ego-Perspektive das beschränkt, hat man plötzlich, wird man orientierungslos werden, weil es dann ständig Achsensprung gibt. Weil man dann dieses Kameraphänomen da hat und dann eigentlich nicht mehr operieren kann, weil man keine Handlungsrichtung mehr einziehen kann. Das ging nur bei One-Screenern, die Ränder miteinander verschmelzen können. Die waren viel radikaler eigentlich, die Spiele, wenn man sich überlegt.
Civilization ist ja auch okay. Man kann ja auch da raushauen, kommt rechts raus mit dem Schiff und kommt links wieder rein.
Gut, dann enden wir leider mit der Idee, dass früher alles besser war. Das ist nicht so schön.
Das war die Abschlussdiskussion. Früher war alles besser.
Das ist ganz anders.
Nein, also. Ich werde mich gar nicht erst anmaßen, hier irgendwas jetzt zu bündeln oder zusammenzuführen. Ich würde einfach für mich als Quintessenz sagen, dass das sehr spannende 24 Stunden waren, dass wir, glaube ich, eine ganze Menge Anregungen mit ins Projekt nehmen. Und ich hoffe, dass die Veranstaltung nicht nur für uns inspirativ war, sondern auch alle hier waren. Und würde dann sagen, dann ist der offizielle Teil vorbei und wir gehen noch was essen, wenn mitkommen will.